machen was mit Reisen. Das erste Reiseradio für Profis im Internet. Heute für Sie am Mikrofon
Jürgen Drensek. Herzlich willkommen zu einer Reise gegen den digitalen Strom. Wir schreiben das Jahr 1986. Ein Duisburger Biergarten, eine geliehene Schreibmaschine und eine gehörige Portion Mut. Oder man könnte auch sagen, Übermut zu einer Schnapsidee, nämlich mit gerade einmal 3.000 Mark Startkapital. Heute, 4 Jahrzehnte später, ist Jürgen Zupancheck mit seinem gedruckten Magazin Clever Reisen einer der letzten festen touristischen Magazinanker am Zeitschriftenkiosk. Während viele große Verlage im Sturm des digitalen Wandels längst das Feld geräumt haben. Da fragt man sich natürlich, warum auch heute noch Geld für Papier ausgeben, wenn uns das Internet im Sekundentakt mit Gratis-Informationen flutet? Die Antwort steckt im radikalen Nutzwert. Zupancheck agiert als das, ich sag mal, journalistische Trüffelschweinchen, das lieber persönlich das Gummibrötchen in der Economy Class prüft, als glatte PR-Märchen abzutippen. Er weiß, ein Algorithmus erkennt eben nicht, ob der Traumstrand direkt neben einem Klärwerk liegt. Für diesen langen Atem und seinen unerschütterlichen Glauben an die journalistische Unabhängigkeit erhielt er nun den 50. Ehrenpreis der Vereinigung Deutscher Reisejournalisten. Die VDRJ zeichnet einen Chefredakteur und Verleger aus, für den der wahre Hochglanz in den Erlebnissen seiner Leser stattfindet und nicht nur auf dem Papier. Und nun Vorhang auf für den Lotsen im digitalen Treibsand.
Wenn einer was mit Reisen tut, dann kann er was erzählen.
Lieber Jürgen, ich habe jetzt zwar nicht die ganz geprüfte Marktübersicht, aber ich habe so das Gefühl, dass es derzeit gerade mal 2 Handvoll bedarf, um die Zahl der Reisemagazine in deutscher Sprache aufzuzählen, die man am Kiosk kaufen kann. Deines Clever Reisen ist jetzt eines dieser Titel seit 40 Jahren. Könnte man sogar sagen, du bist der Einzige, der seit 40 Jahren ohne großen Relaunch und Unterbrechung am Markt ist?
Also als wir uns gegründet haben 1986, hatten wir gar nicht so den Plan, so lange am Markt zu sein. Das konnten wir uns gar nicht vorstellen.
Sollte nur eine kurze Idee sein.
In unserer jugendlichen Eifer. Ja, viele haben gesagt, das ist eine Schnapsidee, lass dich lieber sein. Wir haben angefangen mit einer geliehenen Schreibmaschine mit 3.000 Mark Startkapital und eine ganze Menge Neugierde. Ja, mich wundert es auch. Andererseits sind natürlich viele Großverlage angetreten, die haben den Reisemarkt gesehen und gedacht, Mensch, die Reiseweltmeister, die müssen ja jeden Tag eine Reisezeitschrift haben. Nee, ist leider nicht so. Die haben relativ schnell die Felder wieder geräumt, sodass eigentlich nur noch 2, 3, wie du schon sagst, eine Handvoll am Markt ist und da auch natürlich auch kämpfen muss um jeden Leser.
Das ist absolut eine Leistung in der heutigen Printkrise. Kannst du dich auf deine Leser so verlassen, dass sie dir auch weiter die Treue halten?
Als wir angefangen haben, habe ich gedacht, die sind so alt wie wir, so Mitte 20. Und es hat sich schnell herausgestellt, dass alle ziemlich alt schon sind, so um die 35, 40, teilweise um die 50. Wir haben immer noch Abonnenten, die schon seit 1986, 87, wow. 88 ihre Clever Reisen beziehen. Genau. Die reisen zwar teilweise auch gar nicht mehr, weil sie es körperlich gar nicht mehr können, aber die haben einfach Spaß daran, Clever Reisen immer noch zu lesen.
Also jetzt haben wir schon mal herausgefunden, das Alter ist zumindest ein bisschen höher, als es jetzt so in der hippen Jugendszene zu verorten wäre. Wie könnte man deine Leser sonst noch charakterisieren?
Also die Leser sind 50 plus, diese sogenannten Silver Surfer, auch im Internet genannt, haben sehr hohe Reiseetats, teilweise um die 4.800 Euro pro Person. Das ist schon eine Menge. Also ich glaube, der Schnitt liegt, glaube ich, mittlerweile bei 1.400 Euro. in Deutschland.
Das ist, ja, eben, man kann sagen, und auch bei den Reiseausgaben, ich glaube, so um die 1.000 Euro ist der durchschnittliche Preis, den die Leute ausgeben.
Das ist schon ein bisschen. Und die reisen natürlich auch sehr viel, haben einen hohen Bildungsstandard, viele Selbstständige, viele Beamte, Lehrer, Rechtsanwälte, Ärzte. Also man denkt eigentlich immer, die Leute, die Geld haben, die wollen auch Geld sparen. Und die kein Geld haben, die schmeißen ihr Geld aus dem Fenster raus oder laufen zur Sparkasse und holen sich da ein Darlehen. Für ihren Urlaub gab es ja auch schon alles. Ja, nee, also ich bin sehr zufrieden mit meinen Lesern. Und man merkt auch, die lesen nicht nur, die reisen auch. Wenn sie clever Reisen gelesen haben, wir kriegen Leserbriefe. Und die sagen, Mensch, mal hier, euer Park, den ihr da vorgestellt habt, der ist ja gar nicht offen, der hat ja geschlossen. Ja, warum? Weil da gerade ein Unwetter gewesen ist und mit Erdrutschen und so weiter. Die können wir natürlich auch nicht verhindern.
Also man könnte auch sagen, es sind nicht unbedingt diese, ich sag mal, hedonistischen Blätterer, die sich gemütlich auf der Couch einigeln und nur inspirieren lassen wollen. Also keine Coffee-Table-Urlauber sozusagen.
Also Clever Reisen liegt wahrscheinlich nicht im Wohnzimmer auf dem Wohnzimmertisch, sondern mehr auf dem Schreibtisch oder in der Küche. Dort wird gearbeitet. Mit der Zeitschrift kann man auch gut arbeiten und planen. Und wir haben festgestellt, dass einfach die Leute bei diesen Hochglanzmagazinen nicht auf den Punkt kommen, weil sie wollen wissen, was kriege ich für mein Geld? Wie ist die Lage wirklich vor Ort? Sind die Strände wirklich so wie auf den Hochglanzmagazinen oder sind sie doch ganz anders? Und was wir uns aufgebaut haben in den 40 Jahren, ist natürlich ein immenses Vertrauen bei unseren Lesern, dass wir natürlich auch niemals enttäuschen werden.
Es entspricht auch ein bisschen der Anmutung deines Magazins. Ich habe natürlich auch durchgeblättert, die aktuelle Ausgabe angeschaut. Du setzt ja weniger auf, sag ich mal, diese Wow-Bilderstrecken mit großformatigen Fotos. Wer Clever Reisen kauft, der möchte eben nicht nur blättern, sondern der möchte einen echten, soll man sagen, Gegenwert fürs Geld.
Es ist so, als wir die erste Ausgabe produziert haben, hatten wir natürlich wenig Geld in der Schatulle und die hatte einen Umfang, glaube ich, von 64 oder 68 Seiten. Und da wir sparen mussten, haben wir nur einen Farbmantelanteil gehabt von, glaube ich, von 8 oder von 16 Seiten. Der Rest war schwarz-weiß. Für ein Reisemagazin natürlich sehr untypisch. Dann kam dazu der Copypreis mit 10 Mark. Damit waren wir die teuersten am Kiosk. Aber wir haben immer gesagt, wir sind kein Hochglanzmagazin, sondern der Hochglanz findet in den Tipps statt. Die könnt ihr umsetzen, damit ihr euer Hochglanzerlebnis auch wirklich erlebt und nicht nur auf dem Papier.
Und heute würde es dich wahrscheinlich schämen für euer erstes Titelbild mit der sehr, sehr leicht bekleideten Dame am
Start. Ja gut, das war natürlich eine andere Zeit. Das waren die 80er und ich denke mal, jede Zeitschrift hat mit dem Motto Sex Sales gespielt. Das war einfach eine gute Freundin von uns, sie hat auch gemodelt, okay. Sie hat jahrelang gemodelt, auch mit Vogue und so weiter. Und sie fand die Idee auch irgendwie lustig und sagt, komm, ich habe noch ein paar Bilder da im Archiv, die sind copyright-frei, die könnt ihr haben. Und sie haben dann, ich glaube, Judith war auf den ersten 6 Titelseiten, also in den ersten 6 Jahren, in verschiedenen Posen zu finden.
Ah, da kommt der Sparfuchs wieder bei dir.
Ja, da kam der Verleger wieder in Kurs,
das stimmt. Also 1986, wie war das denn damals? Welche goldenen Infos konntest du denn oder musstest du damals abliefern?
Also der Tipping Point war eigentlich unser eigener Flug, dass wir ein Ticket gefunden haben für 99 US-Dollar ab Brüssel nonstop nach San Francisco damals. Wow. Wenn man überlegt, in dieser Zeit haben Tickets ab Deutschland oder Frankfurt um die 2.000 Mark gekostet dahin. Und durch Zufall sind wir da drauf gekommen und wir haben dann hinterher zusammengesessen und gesagt, Mensch, immer, das ist so ein geiler Preis. Kein Mensch kennt diesen Preis in Deutschland. Graumarkt-Tickets kamen dann langsam, wurden so langsam en vogue. Allerdings in Amsterdam musste man dort die Ticketpreise recherchieren. In Deutschland gab es nur ganz wenige Anbieter. Explorer Düsseldorf war zum Beispiel einer der wenigen. Und dann sind wir dann da hingefahren mit einem riesengroßen Block und haben dann hier bei Explorer-Reisen die Ticketpreise abgefragt und aufgeschrieben. Und dann wurden die nochmal geprüft von Explorer. Ja, das können wir garantieren für die nächsten 3-4 Monate. So war früher der Markt. Heute gibt es einen Ticketpreis, der gilt, glaube ich, 10 Sekunden. Eben. Danach ist der gar nicht mehr gültig. Genau. Dann geht es entweder hoch oder runter. Momentan haben wir das Iran-Problem. Alles geht eigentlich hoch.
Dieser berühmte Nutzwert, von dem wir jetzt dauernd reden, es ist ja nun Fluch und Segen zugleich, wenn man so etwas produziert. Denn anders als vor 40 Jahren hast ja gerade gesagt, damals konnte man wirklich noch mit Telefon und Block und abfragen und dann wusste man,
was hält. Es gab auch kein Fax.
Eben, es gab
Internet,
auch kein Fax. Genau. Internet gab es noch nicht mal vom Wort
die Army her. Wahrscheinlich in den USA. Also, aber das Wort gab es ja auch nicht.
Ja, aber heute,
ich war Jungunternehmer. Ne?
Genau, und heute ist es nun so, dass wir im Internet alles haben. Im Internet an jeder Ecke wertvolle Infos, sogar Modelle wie ChatGPT oder Claude oder Perplexity, um diese Informationen nun passgenau aufzubereiten. Also die für mich da wirklich wie so eine Krake rumsuchen im Netz. Ja. Das heißt, die Leser, die ja weiterhin für deine Informationen in Anführungszeichen viel, Abführungszeichen Geld zahlen, die müssen dir blind vertrauen, dass du das journalistische Trüffelschweinchen bist, das die ganze Spreu vom Weizen trennt.
Ja, das Trüffelschwein bin ich ja nicht allein. Ich habe das große Glück, dass ich Leute getroffen habe, die mich schon seit über 30 Jahren begleiten, die sich in dem Markt perfekt auskennen. Ich kenne nicht mehr jede Airline, ich kenne nicht jeden Sitzabstand, aber es gibt zwei Kollegen in Berlin, in Dominik Peter und in Lutz Kaulfuß, dem man da blind vertrauen kann, okay, die den Markt, glaube ich, wie kein anderer kennen. Und das schätzen natürlich auch unsere Leser.
Und wie könnte man das jetzt beschreiben, was heute die inhaltliche Struktur von Clever Reisen am besten beschreibt? Was bekommt der Käufer garantiert?
Ja, es gab ja mehrere Phasen bei uns. Also 86 war unser Hauptschwerpunkt der Graumarktpreis. Also günstig fliegen, deswegen hieß die Zeitschrift damals auch Fliegen und Sparen. Mhm. In den ersten Jahren. Wir haben erst den Titel geändert 2003, nachdem Wolfgang Kleider plötzlich an einem Herzinfarkt verstorben ist. Und wir das Thema schon vorher hatten, weil wir sehr viele Themen mittlerweile auch im Heft hatten, die gar nichts mit Fliegen zu tun hatten, sprich Kreuzfahrten, Zugreisen, Autoreisen, Ziele auch in Deutschland. Da brauche ich ja Gott sei Dank keinen Flieger für. Und wir haben dann angefangen mit diesen Graumarkt-Tickets, haben dann auch relativ schnell gemerkt, durch einen Anstoß von außen, dass es ja auch im Pauschalreisemarkt große Preisunterschiede gibt.
Absolut.
Und die waren damals immens und es gab auch in dieser Zeit, glaube ich, 30, 40 Reiseveranstalter. Kleine, große, natürlich die TUI gab es schon immer. Ein Schauinsland war damals Mikroklein, der kommt ja auch aus Duisburg. Der machte, glaube ich, sogar nur Busreisen und charterte einmal in der Woche eine LTU-Maschine Richtung Mallorca. Also das heißt, wir haben uns da so reingeflanscht und dann eine Software entwickelt, die die Preise vergleichen konnten. Also was man heute macht, hatten wir schon quasi 86 in einer Rohstruktur, also so ein Ei gelegt, das irgendwo ein bisschen funktioniert
hat. So ein Herrschaftswissen sozusagen.
Ja, es ist ein Herrschaftswissen. Wir haben uns teilweise selbst gewundert, wie hoch die Unterschiede sind bei der gleichen Reise. Und selbst die Veranstalter, die nachher auch zu unseren Kunden gezählt haben, weil die natürlich auch die Preise wissen wollten von der Konkurrenz, haben uns dann gefragt, ja, wie liegt denn der Neckermann zu LTU, zu Jahnreisen und so weiter, weil wir das wussten. Wir haben dieses Konzept immer weiter verfeinert, sodass wir hinterher sogar für die Stiftung Warentest die Preisvergleiche gemacht haben.
Das ist ja ein Adelsschlag.
Das war ein Adelstitel, ja, das auf jeden Fall. Das war Anfang der 90er.
Das sehe ich jetzt, wenn ich dein Magazin eben heute durchblätter, da gibt es ganz viel Service am Anfang. Dann gibt es eben auch diesen Destinationsteil, wo es wirklich so diese althergebrachten Reiseberichte gibt.
Ja.
Aber auch da ist es stilistisch weniger, sag mal, der literarische Reisebericht mit viel Gefühl, sondern eher so ein kompakter Reiseführer mit viel Infohäppchen. Ist das gewollt so?
Das ist gewollt so. Das ist unsere DNA. Weil unsere Autoren sind auch so gebrieft und die haben uns auch gefunden. Wir haben es, glaube ich, gesucht und gefunden. Mein Team ist sind ungefähr 12 Kolleginnen und Kollegen.
Ja.
Und muss da korrekt sein, ne? Und die haben auch so den gleichen Dreh. Der Älteste, der Wolfgang Polte, der ist um die 80, den kennst du persönlich.
Naja,
Wolfgang mit 80 Jahren, mit 80 Jahren um die Welt.
Der immer noch weiß, wo es den besten Kaffee gibt. Für
Wolfgang schreibt alles auf, der kennt jeden Cappuccino-Preis auf Mallorca, ich weiß es nicht. Also darauf kann man sich verlassen. Also mein Team ist schon eine große Bereicherung und denen kann ich auch total vertrauen, was sie auch schreiben. Und wir einigen uns auch immer, was nicht ins Heft kommt, wenn es nicht gut gewesen ist, dann sagen wir auch, das ist nicht gut gewesen, Leute vor Ort. Sollen wir es so schreiben oder wollt ihr nochmal nachbessern? Und das passiert dann auch meistens.
Okay, also richtig so richtig ganz klassisch journalistisch und nicht jemand jetzt provokant sagen könnte, naja, die Edelfedern, die hast du deshalb nicht, weil die zu teuer sind und weil die alle für die ganz renommierten Titel nur schreiben wollen.
Ja, was heißt Edelfedern? Also ich glaube schon, dass ich 12 Edelfedern habe.
Menschlich auf jeden Fall.
die tauchen ja auch teilweise auch in den Rankings auf. Aber ich glaube, wichtig ist immer das, was der Leser fühlt und was er auch bewertet und nicht, was jemand Drittes bewertet.
Aber was ich mir auch gehört habe, wenn ich mich so umhöre in der Branche, du bist natürlich auch deshalb geliebt von, gerade von vielen Reisejournalisten, von vielen Freien, weil du immer noch zu den wenigen Verlegern gehörst, die eben erstmal den Text sehr schätzen und nicht alles nur auf die Bildstrecken drauf konzentrieren und die auch noch Möglichkeiten für Honorare.
Das freut mich erstmal zu hören, dass ich so geliebt bin in der Branche. Macht mich jetzt ein bisschen, weiß ich nicht.
Du zahlst natürlich nicht die höchsten Honorare.
Nein, ich konnte nie die höchsten Honorare zahlen, weil mein Problem ist ja, ich bin ja ein bisschen zwiegespalten in meiner Person. Ich bin auf der einen Seite Verleger, der immer auf jeden Euro guckt, und auf der anderen Seite sitzt der Chefredakteur, der am liebsten alles ausprobieren möchte. Da sind wir immer ein bisschen untereinander so am Kungeln, was am besten funktioniert. Aber ich sag mal, solange immer nur eine schwarze Zahl herauskommt, habe ich alles richtig gemacht. Und die Leser, die sich wohlfühlen und nicht meckern. Wir haben schon Änderungen gemacht. Wir haben relativ sehr früh angefangen mit Augmented Reality.
Ja.
Ich glaube, da waren wir sogar die Ersten im Markt. Hat sich auch weiterentwickelt.
Natürlich.
Mittlerweile haben wir die KI, hast du es gerade angesprochen. Die KI ist jetzt nicht unser neuester Autor und neuester Schreiber, sondern ist ein Helferlein im Verlag, der die Rechtschreibung nach wie vor prüft, der sich um die Fakten kümmert. Manchmal schleicht sich schon mal so ein kleiner Fehler ein und unsere Leser sind sehr genau beim Lesen und überprüfen das auch vor Ort.
Das ist jetzt gerade gesagt, ihr habt für diese Augmented Reality, ab jetzt sehe ich QR-Codes im Heft, die dann auf YouTube-Filme verweisen,
ja,
die nicht unbedingt von
nicht von Fremden
sind.
Nein, nicht, das können
aber
wir gar nicht leisten.
Hast du so ein Feedback von diesen Autoren, von den Content-Creatern auf YouTube? Die können ja sehen, wo die Zuschauer herkommen.
Also
dass die sagen, da ist tatsächlich wirklich ein Anteil von Clever Reisen auf unserer Seite gelandet.
Also die Zahlen habe ich jetzt nicht parat, aber ich weiß, dass wir angefangen haben, es war 2010, 12, 13, so um den Dreh rum. Da gab es auch gar nicht so großartig die Technik. Es gab zwei, drei Hubs, die saßen in den USA. Die habe ich mir dann näher angesehen. Die boten dann diese Technik an, dass man mit seinem Handy quasi nicht auf den QR-Code geht, sondern einfach auf diese Seite, die man gerade gelesen hat, auf ein Bild. Das wurde dann eingescannt, quasi auf dem Server, der in den USA stand. Und dann wurde das ausgeliefert. Und mit diesen Videoproduzenten hatte ich dann auch einen Vertrag gemacht. Das waren also richtig Videos, die gingen 6, 7, 10 Minuten und stilistisch einwandfrei. Leider waren das alles Start-ups in den USA. Die haben dann irgendwann mal die Flügel gestreckt, sind pleite gegangen und das hat sich alles so ein bisschen verlaufen. Und dann kam ich auf die Idee, mit YouTube zusammenzuarbeiten. Da gibt es ja so viele Videos und ich lege natürlich sehr viel Wert, dass mir erstmal das Video selber gut gefällt. Und dass da keine Werbung drin vorkommt, ne? Das müsste man extra dann anzeigen und.
Na, vielleicht arbeiten wir auch bald zusammen, dann kannst du
gerne
unzähligen Reisevideos integrieren.
Gerne. In dein
Heft. Ich muss trotzdem noch mal ein bisschen gemein sein. Das ist ja so, dafür bin ich
ja berühmt.
Also dieses Internet jetzt quasi gedruckt. Also dann das ganze Wissen der Welt gedruckt in einem Magazin. Das könnte man ja sagen, Clever Reisen mit diesem praxisorientierten Ansatz ist ein wenig so wie der Chef, der sich die wichtigsten E-Mails von der Sekretärin ausdrucken lässt, um sie dann zu bearbeiten.
Meinst du jetzt die
von den
Lesern? Ja gut, was natürlich im Markt fehlt, ist natürlich die Transparenz. Ne? Du hast natürlich sehr viel Internet, du hast 1000 Influencer, du hast 1000 Blogger. Du hast zahlreiche Magazine im In- und Ausland, du weißt aber nie, wer steckt dahinter.
Genau.
Wie genau, akkurat sind da die Infos, die ich bekomme? Sind die vielleicht gesponsert? Sind die vielleicht inszeniert?
Ja.
Gerade bei den Influencern.
Oh, das kann ich schlimm,
denke ich mir immer, okay, Nachtmarkt in Hanoi und dann schwebt dann die Reisefee durch die Marktstände. Sieht vielleicht alles schön aus. Ist aber, glaube ich, nicht so sinnbringend für den
Leser. Da sind sie dann eben, wo der Zug vorbeifährt in der kleinen Gasse.
Genau.
Apropos Internet. Es gibt ja noch einen dritten Teil quasi im Heft, die sogenannten Reiseideen für den perfekten Urlaub weltweit.
Ja.
Ganz schön viele Tipps,
ja,
bei denen man etwas altmodisch dann eine gedruckte URL ins Handy abschreiben muss, aber zum Glück von der verkürzte, sodass man nicht dadurch irgendwelche kryptischen Buchstabenfolgen sich durchkämpfen muss. Und dann landet man, und das ist das Interessante und auch für mich jetzt etwas überraschend, bei einem kommerziellen touristischen Anbieter, ohne dass die Reiseidee im Heft jetzt als Werbung so richtig gekennzeichnet wäre.
Nein, ist nicht ganz richtig. Wir haben also grundsätzlich erstmal in diesem Bereich einen Transparenzhinweis gedruckt.
Kann man das irgendwo ganz klein?
Ja, ganz, aber auch vorne. Und der Sinn und Zweck ist einfach dieser gekürzten URL. Natürlich geht er zu unseren Partnern, unseren Webpartnern. Wir haben noch das Reiseportal Clever Reisen Club. Das ist quasi die Online-Fassung von Clever Reisen, wo viele Themen einfließen, die wir aus Platzgründen gar nicht veröffentlichen können oder aus aktuellen Gründen nicht bringen können. Die laufen dann da in Clever Reisen Club rein. Natürlich müssen wir auch Geld verdienen. Wir kennzeichnen das auch. Und die URL, die du ansprichst, die sind natürlich gekürzt, weil du schon sagst, sind ellenlang. Und wir haben natürlich auch einen Absatzkanal seit 2018, der nennt sich E-Paper. Als Clever Reisen gibt es natürlich auch als E-Paper, zum Beispiel bei Readly. Auch in ganz vielen deutschen Büchereien kann man das Heft da lesen. Und die müssen nur da draufklicken mit einem Tipp und dann sind sie direkt da, wo sie hinwollen. Ich finde sowas besser, als wenn man schreibt, 2 Wochen Mallorca Hotel Concordia mit HP zu buchen bei TUI. Dann doch lieber direkt draufgehen, gucken zu meinem Reisetermin.
Passt als Verleger das musst du ja auch irgendwo gucken.
Ich muss natürlich auch
irgendwo,
gucken,
dass das Geld reinkommt.
Aber alles andere ist gekennzeichnet mit Anzeige oder mit Werbung. Da lege ich großen Wert drauf.
Wir hatten ja schon mal das Thema im Gespräch jetzt, die künstliche Intelligenz, die sich ja gerade sehr disruptiv breit macht, auch in unserem Kernfeld, dem Journalismus. Der wird immer mehr angegriffen. Wie siehst du denn deine Zukunft? Kannst du die KI eben so umarmen? Du hast es ja gerade gesagt, du versuchst sie einzusetzen, so ein bisschen als Hilfstool in der Redaktion, dass die Leser auch nach wie vor das Gefühl haben, nee, ich bekomme jetzt hier keine KI-Texte von Perplexity, sondern ich bekomme wirklich Handmade Journalism.
Ja, ich glaube, das große Problem ist überhaupt diese KI, diese Basis der KI. Es ist ja auch wieder keiner da, der da Grenzen setzt.
Das wird auch keiner schaffen, weil die so schnell sich entwickelt,
dass wir gar nicht hinterherkommen. Genau, das wird keiner schaffen. Deswegen ist es wichtig, wenn man Infos bekommt durch die KI, egal zu welchem Bereich, dass man da die Quellen sieht. Und dann kann man ja selber nochmal nachschauen und sehen, okay, was ist das für eine Quelle? Ist das das Magazin New mit der komischen Partei, die ich nicht mag? Oder ist das eine seriöse Quelle? Das sind alles Sachen, die zusammenfließen, die muss der Mensch sortieren, die muss er einordnen. Und ich glaube, das kann auch nur jemand, der aus dem Fachbereich ist.
Und wenn du jetzt mal so für ein Gedankenspiel dir jetzt einfach mal vorstellst, du wärst super, super reich und könntest dir Clever Reisen als Spielzeug einfach so weiterleisten, weil es dir sonst zu langweilig wäre. Würdest du dann ein ganz anderes Magazin machen? Vielleicht eins mit unglaublicher optischer und inhaltlicher Opulenz?
Nein, das Magazin würde sich nicht verändern. Die Mitarbeiter würden sich nicht verändern. Es ist so, ich bin jetzt mittlerweile auch schon ein alter Hase, auch vom Alter her. Ich bin Jahrgang 58. Ich habe schon oft darüber nachgedacht, aufzuhören, aber es macht mir nach wie vor Spaß. Und ich brauche auch diesen Schwung, ich kriege durch die Zeitschrift irgendwie einen Schwung, das, was mich nach vorne bringt, bewegt. Ich mache mir Gedanken über alles Mögliche. Ich war jetzt wieder auf der ETB und habe da wieder 2 Ideen gesehen, aus denen man vielleicht was Größeres machen könnte. Dazu brauchst du natürlich gute Mitarbeiterinnen und Kolleginnen. Und die habe ich ja. Und die sagen dann auch immer, Mensch, Jürgen, du hast schon wieder eine Idee da mitgebracht, bis du den Sommer hast. Ja, dann lass uns doch mal einfach nur mal versuchen. Versuch macht klug. Wenn man nichts ausprobieren, wenn man das nie wissen, ob es funktioniert hat, so war es bei der Zeitschrift ja auch. Wir haben einfach mal ausprobiert und waren dann hinterher auch im Schwung und haben gemerkt, mein Gott, das nimmt ja auf einmal da Größen an, mit denen haben wir ja gar nicht gerechnet. Und jetzt sitzen wir hier nach 40 Jahren und haben immer noch die Zeitschrift auf dem Tisch liegen.
Also kann man sagen, deine Begeisterung für den Nutzwert hat sich in all diesen 40 Jahren erhalten und das ist heute noch genauso wie damals, als du, um den Bogen zu schließen mit der mechanischen Schreibmaschine, und Übermut, 1986 diese Reise gestartet hast.
Also ich plane manchmal selbst meine Reise nach den Texten der Autorinnen. Und meine Kollegin, die werden wir auch näher kennenlernen, die Daniela Supper-Wegener, die ist seit 36 Jahren bei uns, in ihre letzten Tage die neue Cleverreisen gelesen, als ein großer Bericht über Mallorca, ganz ohne Trubel. Ui. Ja, und die fliegt im April dahin, durch diesen Reisebericht. Also, das ist schon irgendwie alles witzig, ne?
Es ist witzig und das ist ja das Schöne bei uns. Also wir haben ja eigentlich den tollsten Job, den man sich jetzt vorstellen kann, auch, ja, über dieses wunderbare Themengebiet arbeiten zu können.
Ich liebe das Reisen. Meine erste Flugreise, da war ich 12 Jahre alt. Da hat mich meine Schwester, die ist 10 Jahre älter, mitgenommen nach Lloret de Mar.
Okay.
Die war natürlich im besten Partyalter und ich war im besten Erkundungsalter. Sie ging dann abends immer schön in die Diskotheken, so wurden die damals genannt, heute heißen sie ja Clubs, wie meine Kinder immer sagen. Und kam dann morgens wieder so um 6, 7, dann wurde zusammen noch gefrühstückt und dann hat sich klein Jürgen irgendwie ein paar Peseten geschnorrt und ist dann in den Bus nach Barcelona gefahren für 2 Stunden und ohne Handy, ohne alles und kam wieder zurück und ich wollte immer wissen, was ist hinter der nächsten Ecke und das habe ich nach wie vor, diese Neugierde.
Das ist die DNA, die wir brauchen.
Die braucht der Reisejournalist und die braucht auch der Verleger.
Jürgen, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch und man kann dir jetzt nicht wünschen, weitere 40 Jahre zum Glück nicht, aber es ist einfach toll.
Du einfach bist nur einer
derjenigen, der wirklich dafür steht, wofür die VDJ damals angetreten ist.
Ich meine, es ist auch eine tolle Branche, muss man ganz ehrlich mal sagen. Jetzt, wir sehen natürlich die ganzen Probleme familiär. Der Club ist fein. Die Branche ist ja immer so, ITB ist für mich immer Klassentreffen. Ich habe auch schon wieder gebucht für nächstes Jahr. Ich habe ein schönes Apartment gefunden. Ich habe vor ein paar Jahren überlegt, Hotels. Nee, komm, morgens immer diese Hetze im Frühstückssaal, die kleinen Zimmer und dann 300 Euro die Nacht. Dann habe ich durch Zufall in Charlottenburg ein schönes Apartment gefunden. Das habe ich auch schon wieder reserviert.
Sehr schön.
Ich sage es aber nicht, wo es ist, sonst ist es hinterher belegt.
Das ist das Wort wieder weg.
Clever Reisen.
Clever Reisen.
Danke. Das verrät nicht alles.
Was mit Reisen? Sie hörten das erste Reiseradio für Profis im Internet. Eine Produktion von Jürgen Drensek. Besuchen Sie uns auf www.reiseradio.org. Dort gibt es auch weitere Informationen zu den Themen der Sendung. Übrigens, Reiseradio lässt sich ganz leicht als Podcast abonnieren. Dann hören wir uns sicher wieder, wenn Sie mögen, bei unserer nächsten kleinen Sendung, wann und wo immer Sie wollen. Ach ja, nur der guten Ordnung halber, hören gerne, aber nichts anfassen, das hat was mit unseren Rechten zu tun. Schöne Reise!